Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Zum Auftakt des Treffens der Entwicklungsminister der G20-Staaten hat die deutsche Entwicklungsministerin Svenja Schulze erneut ihre Unterstützung für die weltweite Milliardärsteuer bekräftigt. Und auch die brasilianische G20-Präsidentschaft betreibt dies voran. Bedarf gibt es genug. Allein durch die Schäden, die durch Wetterextreme, durch Klimaschutz und durch den Verlust der Biodiversität produziert werden, geht es um Milliarden, um Kosten in Milliardenhöhe und insbesondere auch um Entschädigungszahlungen oder Zahlungen, Unterstützungszahlungen an Entwicklungsländer. Markus Mainzer vom Netzwerk für Steuergerechtigkeit. Sie kennen sich mit diesen Konzepten aus. Wie könnte so eine Milliardärssteuer funktionieren und wie viel Geld soll das einbringen?
Der Vorschlag, der von Gabriel Zucman vorgelegt worden ist, sieht vor, dass 250 Milliarden US-Dollar an Mehreinnahmen jährlich generiert werden sollen. Vor allem aber in jenen Ländern, in denen die meisten reichsten Milliardäre der Welt leben, also dem Westen, in erster Linie den westlichen Staaten. Also nicht da, wo die Gesundheitsversorgung besonders labil ist oder wo Wasser, wo wir gerade eben im Bericht gehört haben, Trinkwasserqualität noch nicht flächendeckend ausreichend genügend vorhanden ist. Und das zeigt auch schon ein bisschen die Schwierigkeit dieses Projektes an. Vermögenssteuern sind enorm wichtig, um diese Einnahmen zu generieren, die nötig sind, um sauberes Trinkwasser und gute Schulbildung und Gesundheitsversorgung flächendeckend weltweit anbieten zu können. Aber eine Milliardärsteuer kann nur der Einstieg dahin sein, weil die Einnahmehöhe zum einen noch nicht hoch genug ist und zum anderen die Verteilung auch der Einnahmen zu stark in Richtung nur der reichsten Länder ist. Man könnte durchaus an einer ambitionierteren Vermögenssteuer sehr viel mehr in dieser Hinsicht erreichen.
Aber erstmal, was braucht es, um sowas zu erheben und wo würde die dann erhoben werden? Weil ein Problem ist ja, dass teilweise dann Vermögenswerte in irgendeiner Form über die Welt verstreut liegen.
Also es braucht verschiedene Aspekte, ne? Politisch und technisch muss man vielleicht unterscheiden. Zum einen braucht es politisch eine Institution, die in der Lage ist, dem Lobbyismus Druck zu widerstehen und die Transparenz wirklich auch verkörpert und in ihrer DNA enthält, wie zum Beispiel die Vereinten Nationen, wo es in den letzten Jahrzehnten im Klimabereich zu großen Fortschritten gekommen ist und wo derzeit gerade auch über ein Steuerrahmenabkommen weltweit wie das Klimarahmenabkommen verhandelt wird.
Das heißt, Sie würden nicht anders als bei der Mindestbesteuerung für Unternehmen die OECD mit sowas beauftragen? Also das ist ja die Denkfabrik der reicheren oder besser gestellten Industriestaaten.
Ganz genau. Die OECD versagt in den letzten Jahren massiv dabei, eine Mindestbesteuerung wirklich flächendeckend und ambitioniert genug einzuführen, aber auch vor allem eine Digitalbesteuerung einzuführen, die Besteuerung der Digitalkonzerne einzuführen. Da ist sie 4 Jahre im Verzug mittlerweile und man sieht, dass die Lobbyisten ganze Arbeit geleistet haben. Auch bei der Mindestbesteuerung haben wir leider jetzt einen zahnlosen Papiertiger entworfen, der den einzigen Gruppen, die dort davon profitieren, die großen Wirtschaftsprüfungskanzleien sein dürften, die jetzt noch mehr durch die mega komplexen Regeln zu tun bekommen werden und mehr Aufträge an Land ziehen können. Hier haben wir ein fundamentales Problem in der Steuergovernance. Und wenn wir da wieder die OECD beauftragen, ist die große Befürchtung, dass die Lobbyisten auch bei der Vermögensteuer ganze Arbeit leisten werden können. Aber die OECD wird auch geleitet von Persönlichkeiten zurzeit, die selbst mit dubiosen steuerlichen Geschichten konfrontiert sind.
Gut, aber es ist ja nicht so, dass die Herkunftsländer der meisten Milliardäre, es gibt natürlich auch in Entwicklungsländern den einen oder anderen, dass die wie die USA oder die Europäische Union Deutschland, Frankreich, dass die völlig machtlos wären im Rahmen der UN.
Das ist richtig. Das können sie natürlich auch dort ihren Einfluss geltend machen, beziehungsweise deren Lobbyisten. Nur haben wir in den Vereinten Nationen durchaus eine Tradition der Transparenz. Etwa werden die ganzen Verhandlungen live gestreamt. Man kann dort als Zivilgesellschaft auch sehr viel deutlicher sich zu Wort melden und Stellung beziehen. Anders als bei der OECD gibt es nicht einen Konsenszwang, der letztlich die Verhandlungen intransparent werden lässt, sondern wir sehen, dass bei den Vereinten Nationen Ländergruppen dann auch wirklich abstimmen und deutlich Farbe bekennen müssen und es nicht am Ende dubios oder im Grunde zwischen den Zeilen nur herauslesbar bleibt, wer welche Positionen tatsächlich vertreten hat. Hier haben wir einen ganz wichtigen demokratischen Rechenschaftsmechanismus verankert bei den Vereinten Nationen, der bei der OECD komplett fehlt. Mhm. Na, das ist die politische Dimension. Und wie Sie sagten, Sie sprachen noch die Voraussetzungen, wenn ich da nochmal auf die technischen Bedingungen eingehen dürfte. Was wichtig wäre, um damit das wirklich funktionieren kann, ist natürlich, dass es einen Vermögensregister und Informationszugang zu den Eigentümern von Vermögenswerten braucht, der sehr viel weitergehend ist, als das zurzeit erleben. Ne? Immobilienregister oder auch die Eigentümer von Firmenanteilen und Aktien und so weiter, die sind zurzeit noch nicht gut genug erfasst und noch nicht gut genug auch vernetzt. Und das ist sicherlich eine der wichtigsten anderen Voraussetzungen, die hier gegeben sein werden muss. Denn die Steuereinnahmen werden dort generiert, nach dem Vorschlag von Sigmund, aber auch in den bisherigen anderen Ländern mit einer Vermögenssteuer, dort, wo der Milliardär, der Millionär, der Vermögende, der Superreiche seinen Wohnsitz hat. Mhm. Nur dort fällt die Steuer an. In den Ländern, in denen die Vermögenswerte liegen, bleiben zunächst einmal diese Vermögenswerte nicht, bleiben sie steuerfrei. Also die Verteilungswirkung also orientiert sich allein dann nach dem Ort des Wohnsitzes.
Noch eine wichtige Frage, wir haben nicht mehr so viel Zeit. Wir haben ja in Deutschland zum Beispiel keine Vermögenssteuer und in anderen europäischen Ländern haben wir eine Vermögenssteuer. Für wen wären die Unterschiede da besonders groß oder auch nicht groß?
Also in Deutschland werden die Unterschiede sicherlich massiv, denn wir haben in Deutschland ein Einnahmepotenzial durch eine Wiedereinführung der Vermögenssteuer nach spanischem Vorbild, wie es Spanien zurzeit etwa erhebt, von, schätzen wir, ungefähr 65 Milliarden Euro pro Jahr. Das ist mehr als das Gehalt von über einer Million Grundschullehrern und Grundschullehrerinnen in Deutschland, die man durch eine Vermögenssteuer nach spanischem Vorbild hier generieren könnte. Aber es gibt viele andere Länder, die genauso davon zu erwarten sind, stark zu profitieren.
Das heißt, Spanien, da wäre der Schock gar nicht so groß, weil die erheben schon eine relativ hohe Vermögenssteuer.
In Spanien ist die Vermögenssteuer tatsächlich sehr viel niedriger angesetzt. Natürlich gibt es dort Ausweich- und auch Erhebungsschwierigkeiten, die jetzt nicht in einem solchen Maße zu Steuereinnahmen bisher führen. Deshalb benötigen wir gerade die internationale Kooperation, um hier die Potenziale auch wirklich zu schöpfen.